Manche wissen es schon, ich bin ein Fan von Tolkiens Herr der Ringe-Trilogie. Und unsere Kinder mussten das schon in relativ früher Jugend als Gute-Nacht-Geschichte ertragen oder durften mitfiebern. Und wir haben natürlich die Filme zu Hause, wir haben sie mehrfach geguckt. Und wenn so die Frage ist, was gucken wir heute Abend, ist das im Ranking immer ganz oben mit dabei. Denn gute Geschichten lohnen sich auch mehrfach zu hören. Weil es mehr in die Tiefe geht, weil ich Zusammenhänge verstehe, weil mir neue Facetten deutlich werden und weil ich endlich manche Fragen beantwortet kriege. Zum Beispiel, wo war Gondor, als die Westfold fiel? Oder andere Fragen mehr. Und dass gute Geschichten, dass es dazu für zu Tiefe auch gute Geschichten braucht, da nutze ich hier mal die Gelegenheit, um einen alten Familienklinch in der Familie Heide vor Zeugen zu klären. Nein, Notting Hill ist keine Geschichte, die sich mehrfach zu gucken lohnt. Aber ich habe euch heute eine Geschichte von Jesus mitgebracht, die vermutlich die allermeisten von euch kennen. Und es lohnt sich, sie immer wieder zu hören, weil sie wirklich in die Tiefe geht und weil wir neue Facetten erkennen werden und weil wir uns selbst ganz neu heute in diese Geschichte hineinlesen dürfen. Vanessa wird uns Lukas 15 vorlesen.
Alle Zolleinnehmer und anderen Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen? Da erzählte Jesus ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater: Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den zwei Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit dem Schweinefutter stillen, das die Schweine fraßen, aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte: Wie viele Arbeiter hat mein Vater? Und sie alle haben mehr als genug Brot. Aber ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich bin vor dir und vor Gott schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen es essen und feiern. Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte: Was ist denn da los? Der antwortete: Dein Bruder ist zurückgekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu dem Vater: So viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Aber du hast mir noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten? Da sagte der Vater zu ihm: Mein lieber Junge, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden.
Danke, Herr Jesus, für dein lebendiges Wort. Amen. Ein Stück Weltliteratur. Was diese Geschichte so besonders macht, finde ich, ist, dass es viele Stellen gibt, an denen man so gucken könnte, wie die Protagonisten, die Jesus hier aufstellt, anders hätten abbiegen können, anders hätten reagieren können. Jesus nimmt uns mit hinein, dreimal in das Vaterherz Gottes. Zum einen dort, wo der jüngere Sohn seine Forderung stellt, nach dem, was ihm zusteht, wie der Vater darauf reagiert. Zum zweiten, als der Sohn in sich geht und umkehrt zum Vater, wie der Vater reagiert. Und zum dritten Mal, als der Vater auch zum älteren Sohn hinausgeht. Zweimal nimmt uns Jesus mit hinein in unser eigenes Herz. Da, wo wir denken, was uns zusteht und das von Gott fordern. Oder da, wo ich selbst neidvoll und hartherzig bin gegenüber das, wie Gott scheinbar andere bevorzugt mir gegenüber. Und einmal nimmt uns Jesus hinein mit einem Wunder, nämlich das Wunder, den eigenen Stolz zu überwinden und umzukehren und zu sagen, ich will zurück zu meinem Vater gehen. Ich habe mal diese Weggabelungen durchgespielt. 7 Stellen habe ich mal so für mich durchgespielt, wie hätte auch eine ganz andere Reaktion aussehen können. Und nur eine dieser 7 möchte ich euch mal mit vorstellen. Ich habe auch 2 Söhne und ich habe mir so vorgestellt, wie würde ich eigentlich reagieren, wenn einer meiner Söhne zu mir kommen würde und sagen würde, Vater, gib mir, was mir zusteht. Und habe mal 2 mögliche Reaktionen überlegt. Das eine. Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Da gab ihm sein Vater eine schallende Ohrfeige und schimpfte, was bildest du dir eigentlich ein? Das hättest du wohl gerne, dass du mich schon los wärst. 2. mögliche Reaktion, Vater, gib mir meinen Anteil. Da lächelte sein Vater nur milde, änderte heimlich das Testament und ließ den missratenen Jungen in der Feldarbeit so richtig rannehmen. Dieser Vater, von dem Jesus hier erzählt, reagiert ganz anders. Und ich erspare euch die anderen Möglichkeiten, damit uns die Zeit nicht davonrennt. Aber es lohnt sich mal zu überlegen, wie hätten die Protagonisten in der Geschichte auch ganz anders abbiegen können. Ich kenne 4 Leute, für die diese Geschichte, die Jesus hier erzählt, auf ihrem Weg zum Glauben der entscheidende Schritt war. Einer, nennen wir ihn Michael, ist vor vielen Jahren hier im Donnerstagsabendsgottesdienst gewesen vom Christustreff. Da war diese Geschichte Predigttext und es hat ihm ins Herz getroffen. Er, der selbst aus zerbrochenen Familienverhältnissen kommt und so etwas wie Vaterliebe sein Leben lang vermisst und gesucht hat und dort auf einmal es ihm ins Herz trifft und er in Gott den liebenden Vater erblickt und in dem Gottesdienst noch sein Leben Jesus übergeben hat und jetzt mit Jesus lebt. Und vielleicht hast du eine ähnliche Geschichte mit dieser Geschichte und denkst dir, naja, das war am Anfang meines Lebens, mit Jesus war das wichtig, aber was bedeutet sie mir jetzt? Ist das nicht eher ein Text für die Evangelisation? Ich glaube oder ich bin überzeugt, dass diese Geschichte auch für uns heute, die wir schon lange vielleicht mit dem Vater im Himmel im Herzen leben, eine besondere Aussage hat. Und das liegt daran, dass Jesus in dem, wie er den Vater vorstellt, nicht nur in dieser Geschichte, sondern in dem, was wir in den Evangelien lesen, deutlich macht, dass es nicht nur die einmalige Situation ist, wo jemand in sich geht, wörtlich in sich schlägt und umkehrt und dann die offenen Arme des Vaters erlebt, sondern dass das immer wieder so sein darf. Was, wenn dieser Sohn, der zurückgekehrt ist, später noch einmal ähnlich vom Vater wegkommt? In der Fremde ist, darf er nochmal zurückkehren? Würde der Vater nochmal mit offenen Armen barmherzig sein? Ja, wir dürfen wissen, nach dem Neuen Testament, Gott hat immer wieder offene Arme. Und es muss nicht nur die bewusste Entscheidung, von Gott wegzugehen sein, in die Fremde zu gehen, das Leben in vollen Zügen genießen zu wollen, seine Sehnsucht anderswo stillen zu wollen als bei Gott sein, sondern es kann auch das sein, was das Leben manchmal so mit sich bringt. Denn das Leben bringt uns immer wieder weit weg von Gott, in ein fremdes Land, weit weg vom Vaterhaus. Da ist zum Beispiel die eine Krankheit, die von heute auf morgen mein ganzes Leben verändert und ich dabei bin zu sortieren, was heißt das jetzt? Und vielleicht auch die Frage stelle, wo ist Gott? Warum lässt er das zu? Und ich auf einmal merke, dass sich alles in mir und rings um mich herum verändert hat. Da ist diese schleichend zunehmende Belastung bei der Arbeit, die irgendwann zur Überlastung wird und in den Burnout führt. Nichts geht mehr. und ich wache morgens auf und es ist wie ein Grauschleier über dem Tag und ich weiß gar nicht, wie ich diesen Tag überstehen und zu Ende bringen soll. Da sind die alternden Eltern, die mit einem Mal meine volle Aufmerksamkeit brauchen und ich nicht mehr weiß, was die nächsten Wochen und Monate auf mich wartet und auf mich zukommt, wie ich reagieren muss, neben all dem anderen in meinem Leben, was ja weiterläuft. Da sind die Herausforderungen der Kinder, die Mobbing-Erfahrung in der Schule, das Gaming und das ungute Gefühl, dass die falschen Dinge alle Aufmerksamkeit wegsaugen und wir uns zu verlieren drohen. Die psychischen Belastungen bei unseren Lieben, Probleme in der Beziehung, echte Eheprobleme, ein Todesfall, der noch lange nachwirkt und bei dem man auch nach Monaten nicht einfach so zur Tagesordnung wieder übergehen kann, unerfüllte Lebensträume, die sich immer wieder mit nagender Sehnsucht melden, ein kräftezehrendes Aufarbeiten von vergangenen Traumata in meinem Leben, das Lebensthema, das sich immer wieder mit Macht zurückmeldet, der anstehende Ruhestand und die neue Frage nach meiner Identität. Wer bin ich, wenn diese prägende Aufgabe wegfällt? Und zu all dem anderen kommt ja noch der wirtschaftliche Druck, der uns alle belastet, die schwer erträglichen gesellschaftlichen Polarisierungen bei den Landtagswahlen heute, die Weltlage mit ihren Kriegen, ihrer Klimakrise und dem untrüglichen Gefühl der Fragilität des Lebens, dass wir so viele Jahre erfolgreich haben, verdecken und unterdrücken können. Das alles, ihr Lieben, das sind keine erfundenen Beispiele. Bei jedem Einzelnen stehen mir Menschen aus unserer CT-Familie vor Augen, Menschen aus unserer Mitte und ich selbst mittendrin. Alles Dinge, die das Leben mit sich bringt und die mich drohen, aus dem Vaterhaus raus in die Fremde, in die Ferne von Gott zu bringen. Und wie gut ist es da zu wissen, dass bei Gott immer die offenen Arme sind und dass die immer wieder neu gelten. Das ist der Grund, warum wir das Meisterprojekt ins Leben gerufen haben, den Meister auf der Spur, mit genau dieser Erfahrung. Und vielleicht können wir da jetzt einmal die Folie sehen. Wir haben ja so eine Art Uhr aufgemalt mit verschiedenen Themen, die zu unserem Leben mit Jesus dazugehören. Der Zuspruch, das ist heute unser Thema und in den kommenden Wochen wollen wir uns anderen Themen auf dieser Uhr zuwenden. Manchmal haben wir 2 Wochen hintereinander, sind wir bei der Identität, bei der Charakterbildung, bei dem Auftrag, unseren Platz in diesem Leben, auch bei der Frage nach dem Gehorsam und ihr, vielleicht leuchtet es euch unmittelbar ein, vielleicht werdet ihr es in den kommenden Wochen merken, das sind ja alles Themen, die ich nicht einmal abhake, wenn ich sie mit Jesus durchgegangen bin, sondern auf die ich immer wieder stoße. Meine Identität ist heute eine ganz andere Frage als damals mit 17, als ich mit Jesus angefangen habe. Meine Frage nach dem Gehorsam im Glauben ist heute ganz anders als noch vor 20 Jahren. Meine Frage nach dem, wo Gott meinen Charakter an meinem Charakter arbeiten will, ist heute sicher ganz anders als noch vor 3 Jahren. Und darum soll es gehen in diesem Projekt, in dieser Projektphase in den kommenden 2 Monaten, dass wir nicht nur dazu hoffentlich gute Impulse in den Predigten hören, sondern dass wir darüber auch miteinander ins Gespräch kommen, in den Austausch kommen, in verschiedenen, manchmal kreativen, manchmal eher gesprächsförmigen Formen in den Projektgruppen. Und deswegen der veränderte Ablauf, deswegen die herzliche Einladung, seid erwartungsvoll und tauscht euch aus, lernt von dem, wie andere mit dem Thema umgehen und bringt euch selbst ein, weil wir das brauchen, miteinander hier bei diesen Themen unterwegs zu sein. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von Rembrandt, 17. Jahrhundert. Er selbst ein alter Mann, der in seinem Leben mehrfach dieses Bild gemalt hat. Die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Und am Ende seines Lebens malt er sozusagen sein Meisterwerk. Er hat verschiedene Phasen dazu gemalt. Er hat sich auch mal als der Sohn im Freudenhaus gemalt und er hat sich selbst hineingemalt in dieses Bild. Und ich habe dazu in meinem Urlaub die tolle Auslegung von Henry Nouwen gelesen, eine geistliche Deutung dieses Bildes, wo er mehrere Tage in St. Petersburg in der Eremitage vor diesem Bild saß und da ganz tief eingestiegen ist. Ein paar Gedanken dazu habe ich von ihm geklaut. Ein paar Spots möchte ich aufgreifen. Der Sohn, vom Leben gezeichnet, heruntergekommene Klamotten zerrissen, nichts mehr von der Herrschaftlichkeit, dass er eigentlich der Sohn dieses Vaters war. Die Schuhe, ein Fuß ist schon nackt, der Schuh fehlt, der andere Schuh zerrissen, der Fuß verwundet. Der Hunger steht ihm auf dem dürren Leib geschrieben und der Kopf kahl, geschoren wie ein Gefangener oder ein Lagerhäftling. Die Gefangenschaft in der Fremde. Der Vater, in seiner ganzen Haltung drückt sich schon Liebe und Fürsorge aus. Auch der Schmerz der vergangenen Jahre wird hier sichtbar. Er ist ganz zugewandt. Der breite, rote Mantel ist so breit, dass er problemlos den Sohn mit hineinnimmt unter diesen großen Mantel. Und dann die beiden Hände, die Rembrandt so filigran gemalt hat. Und es gibt eine Studie dazu, die die Hände vergleicht mit anderen Handbildern oder anderen Bildern, wo Rembrandt Hände malt. Und Henry Nouwen stellt fest, dass es wie eine Mutterhand, die rechte, von euch aus gesehen die linke, und eine Vaterhand. Eine starke, kräftige Hand, die fast mit dem Daumen auch etwas Druck ausübt auf den Schulterbereich. Und die eher zarte, weiche Mutterhand, die hält und trägt. Der Vater, der zugleich Mutter ist. Und dann diese Begegnung zwischen den beiden. Anders als in Lukas 15 Jesus es beschreibt, ist der Mann, der alte Vater nicht gerannt, sondern das Ganze findet, das kann man jetzt hier schwer erkennen, findet vorm Vaterhaus statt. Das heißt, der große Bruder ist auch gemalt hier in die Szene rein, der ja eigentlich im Text gar nicht steht. Und doch, glaube ich, ist da eine tiefe Wahrheit drin, die Rembrandt da reingemalt hat. Und der Kopf des Sohnes, hier, wenn man von dieser Perspektive raufguckt, könnte das auch wie ein Babykopf sein, im Schoß oder an der Brust seiner Mutter. Dann der große Bruder, der gleiche Mantel wie der Vater, der gleiche Bart wie der Vater, aber eine total andere Haltung. Stocksteif, richtend statt barmherzig. Ob er selbst schon ein Vater ist? Vom Alter her könnte er es sein. Ich kann ganz nah bei Gott sein, jeden Tag Bibel lesen und beten und mich intensiv im Christustreff einbringen und doch mit dem Herzen Gott verloren haben. Durch meinen neidvollen Blick auf das Glück von anderen, auf Gottes Güte anderen gegenüber. Das Wunder in dieser Geschichte ist Vers 17, wo der jüngere Sohn in sich geht und entscheidet, ich will mich aufmachen und zum Vater gehen. Denn auch da kann man ja verschiedene Weggabelungen markieren, dass er in sich geht und bereit ist mit dieser Niederlage im Rücken. Er ist ausgezogen und hat gesagt, die Welt gehört mir. Und jetzt muss er zerknirscht zurückkehren zum Vater. Ich hätte mir vorstellen können, dass ich diesen Mut nicht aufgebracht hätte. Und ich glaube, das ist das größte Wunder, das Jesus hier erzählt. Dass wir unseren Stolz überwinden und sagen, es gibt keinen besseren Ort. Und wenn ich nur als Lohnarbeiter beim Vater bin, habe ich es besser als hier in der Fremde. Jesus erzählt diese Geschichte und es ist die Geschichte eines Mannes, die er erzählt. Es gibt auch die Geschichte einer Frau. Die muss Jesus nicht erzählen, sondern die kommt selbst zu Jesus, diese Frau in Markus 7. Vielleicht ist das ein bisschen ein typischer Unterschied, dass Frauen es da irgendwie leichter haben, ihren Stolz zu überwinden. Und liebe Männer und ich mit dabei, das müssen wir, glaube ich, üben. Ich stelle mir vor, es gäbe eine Bilderserie zu diesem Bild. In der Kindheit, die beiden Brüder spielen miteinander und dann der Schmerz und die Trennung und dann dieses Heimkehrbild und dann ein Bild 5 Jahre später. Wie würde das wohl aussehen? Vielleicht wäre dieser jüngere Sohn selbst verheiratet, hätte Kinder und würde aus dieser Erfahrung für sein eigenes Vatersein zehren. Und wo wäre 5 Jahre später sein älterer Bruder in dem Bild? Hat er seine Haltung über Bord geworfen und seinen Bruder begrüßen können? Diese Geschichte, dieser Tag, diese Begegnung hat den Sohn verändert für immer. Und vielleicht ist das die Zuspitzung, die Jesus sagen möchte. Werdet wie dieser Vater. Diese Erfahrung darf auch dich verändern. Und auch du darfst sein, wenn du mal groß bist, wie dieser Vater mit diesen offenen Armen. Mit dieser offenen Haltung, mit diesen väterlichen und mütterlichen Händen. Am Anfang steht Gottes Zuspruch über unserem Leben. Aber ihr Lieben, lange nicht nur dort. Der Zuspruch Gottes steht immer über unserem Leben, was auch immer uns im Leben getroffen hat und uns in die Fremde geführt hat, weg vom Vaterhaus, weit weg. Jederzeit dürfen wir wissen, Vater steht da mit offenen Armen. Er sieht uns und er rennt uns entgegen und er nimmt uns in die Arme, auch wenn wir nach Schwein riechen. Nimm dieses Bild mit in dein Herz. Guck es dir zu Hause nochmal in Ruhe an, google es. Rembrandt, verlorener Sohn, das wird der erste Treffer sein. Mach es dir zum Hintergrundbild oder je nach Alter, druck es dir aus und häng es dir an den Kühlschrank. Nimm dieses Bild mit in deinen Tag. Nimm es mit in den weiteren Vormittag, hier heute in den Gottesdienst, in das nächste Lied. Nimm es mit und wenn du Gedanken dazu hast, bring sie mit gerne in die Gesprächsgruppe. Und wenn du den Eindruck hast, es wäre gut, mit jemandem darüber zu beten, was dir gerade an Gedanken gekommen ist. Das Gebetsteam steht gleich nach der Predigt im Kommunio bereit, um mit dir zu beten. Und wenn du etwas hast, wo du den Eindruck hast, das ist nicht nur für dich, sondern das ist für uns als Gemeinde, dann wird Katja gleich im Kommunio stehen und Eindrücke aufnehmen, die sie dann nochmal im Gottesdienst einbringen wird. Und bevor wir gleich das Lied The Father's House singen, möchte ich dich einladen, noch einmal deine Situation vor Augen zu nehmen, dich zurückzulehnen und in Gedanken mitzugehen. Stell dir vor, Jesus sitzt direkt neben dir in deiner Situation und sagt zu dir, mach dir keine Sorgen, hab keine Angst, ich bin da, ich passe auf dich auf. Jede Sekunde deines Tages und in den schlaflosen Stunden deiner Nacht. Alle deine Tränen sehe ich und alle deine Gebete höre ich. Und wenn du mich lässt, werde ich mit dir durch diese Lebensphase gehen. Ich bin immer bei dir, auch in den verlorenen Jahren. Ich werde alles wiederherstellen. Ich werde dir Kraft geben, wenn du müde bist, und Trost, wenn du die Hoffnung verlierst. Bessere Tage warten auf dich. Gib nicht auf. Ich sehe dich, auch in der Ferne. Und meine Arme sind immer offen für dich. Und Paulus drückt das in Römer 8 so aus. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Herr, öffne unsere Herzen weit für diese deine Wahrheit. Danke, Vater, für deine offenen Arme, die mir und dir gelten. Danke, Herr Jesus, für deinen Sieg. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst. Amen.